Wir wollen heute weitermachen mit dem Sendschreiben an die Gemeinde in Laodicea. Zwar das ist der zweite Teil über dieses Sendschreiben aus dem Buch der Offenbarung. Und ich möchte nochmal, damit wir alle uns daran erinnern, einen kurzen Überblick über die Zeit der sichtbaren Gemeinde geben. Wir haben in der Offenbarung in Kapitel 2 und 3 eben die Sendschreiben an die sieben Gemeinden. Und ich hatte schon erklärt, dass die Art und Weise, wie das beschrieben ist und auch inhaltlich uns dahin führt, eine Analogie zu sehen, eine prophetische Vorschattierung über den Verlauf der Kirchengeschichte. Und wir hatten schon einige Parallelen gesehen, wo wir die anderen Sendschreiben betrachtet haben. Und ich möchte jetzt einfach ganz kurz nochmal diese Phasen aufzeigen als Erinnerung. Wir hatten das Sendschreiben an die Gemeinde in Ephesus. Das ist die Zeit nach den Aposteln, eben das erste Jahrhundert. Und hier ist eine Aussage, die besonders heraussticht, dass du deine erste Liebe verlassen hast. Und das ist gut vorstellbar. Gemeinden werden gegründet. Die Apostel selbst sind noch gegenwärtig. Menschen kommen zum Glauben. Aber es kommt die nächste Generation. Und ja, der Glaube wird etwas, ja, vielleicht Normales, Selbstverständliches. Und diese erste Liebe, dieser erste Eifer ist einfach nicht mehr da in der Gemeinde. Und deswegen die Aufforderung, tue Buße über diese Situation. Und die Ermahnung ist, dass du deine erste Liebe verlassen hast. Wenn wir dann weitergehen in der Kirchengeschichte, dann haben wir im 2. und 3. Jahrhundert die verfolgte Gemeinde, nämlich die massive Verfolgung durch das Römische Reich, wo viele, viele, viele Christen ihr Leben gelassen haben, um des Glaubens willen. Und hier gibt es für diese Situation eine Ermunterung, nämlich fürchte nichts von dem, was du zu erleiden hast. Das ist die Ermutigung, denn der Herr ist ganz besonders mit den Leidenden, mit den Verfolgten und stärkt sie mit seiner Gnade, mit seiner Kraft. Dann haben wir eine veränderte Situation im 4. und 6. Jahrhundert. In dieser Zeit wurde das Christentum zur Staatsreligion. Es strömten viele, viele Menschen in die Gemeinden. Erstmal, weil sie Vorteile sich erwarteten durch diese Zugehörigkeit zur Gemeinde. Und später wurde es dann Staatsreligion. Da hatte man gar keine andere Möglichkeit mehr. Und somit kamen viele Ungläubigen in die Gemeinden. Und es gab viel zu wenig Lehrer, um diese zu belehren. Und somit wurde es zu einer vermischten Gemeinde. Es gab anfangs natürlich noch wirklich echte Gläubige, die gab es natürlich auch weiterhin. Die Zahl nahm aber ab und es war mehr und mehr einfach eine Staatskirche, kann man sagen, wo der rettende Glaube viele dann nicht mehr vorhanden ist. Und die Situation war, dass eben mehr und mehr Irrlehren Einzug hielten und da auch ganz klar getadelt wird. Ein Teil, der heraussticht, ist, dass du solche hast, die an der Lehre Biliams festhalten. Man kann also sagen, das war so die Entstehungszeit der katholischen Kirche und daraus folgt dann die nächste Phase, nämlich Thyatira, die Zeit der katholischen Kirche, nämlich vom 7. Jahrhundert an bis heute, wobei eben es eine Entwicklung ist, die angefangen hat schon davor. Und hier ist eine Ermahnung, die heraussticht, dass sie ermahnt werden, dass sie Unzucht treiben, beziehungsweise diese Prophetin Isabel dulden, die eben die Knechte Gottes lehrt, Unzucht zu treiben und Götzenopfer zu essen. Und wenn wir so eine wichtige Lehre der katholischen Kirche anschauen, dann ist es das Messopfer, wo wirklich gesagt wird, ja, dass Jesus nochmal erneut auf unblutige Art und Weise hingeopfert wird. Und man kann demnach zu Recht sagen, dass die Teilnahme am Messopfer geistliche Unzucht darstellt. Dann haben wir die nächste Phase, nämlich Sardes, die Zeit der evangelischen Kirche, die auch andauert bis heute. Das ist wichtig nochmal zu wiederholen. Am Anfang geht eine Phase in die andere über und ab der Zeit von Thyatira bestehen diese Phasen parallel, wenn auch die Entwicklung teilweise von der einen zur anderen geht. Ja, die nächste Phase löst die andere nicht komplett ab, so hat die Reformation die katholische Kirche nicht komplett abgelöst, sondern von dem Zeitpunkt an bestanden beide parallel. Auch wenn natürlich die Ausgänge der Reformation aus der Kirche heraus kamen. Ja. Nicht nur, aber viele bekannte Reformatoren, sagen wir mal, waren vorher katholisch. Und in der Anfangszeit hatten wir gesehen, gab es echte Erweckung, gab es viele wahre Gläubige, die wirklich umgekehrt sind, die ja den Herrn geliebt haben. Aber auch hier war das Problem dann, dass ganze Gebiete evangelisch wurden. Je nachdem, was der Fürst geglaubt hat, haben auch seine Untertanen glauben müssen. Und das führte wieder dazu, dass viele in der evangelischen Kirche waren, die keinen rettenden Glauben haben. Und da trifft dann diese Aussage zu, du hast den Namen, dass du lebst und bist doch tot. Ja, du heißt evangelische Kirche, du bist evangelisch. Evangelisch kommt ja vom Evangelium. Eigentlich müsstest du das Evangelium kennen, an das Evangelium glauben, aber das ist nicht der Fall. Du hast den Namen, dass du lebst und bist doch tot. Dann haben wir Philadelphia als nächste Phase, die Zeit der missionarischen, durch brüderliche Liebe gekennzeichneten Gemeinden. Es war die Zeit, wo viele Missionswerke entstanden sind, die wirklich das Evangelium in die ganze Welt getragen haben, die ja, viele Menschen erreicht haben mit dem Evangelium, und zwar nicht, wie es vorher oft der Fall war, mit dem Schwert, sondern wirklich mit dem Evangelium. Und ja, eine Zeit der großen Erweckung und wirklich Aufbrüche, wo wirklich das umgesetzt wurde, was eigentlich in der Reformation gesagt wurde, nämlich zurück zur Schrift. Das war ja eine Grundaussage, sola scriptura, zurück zur Schrift, was getan werden sollte. Die Reformation blieb an bestimmten Punkten stehen und traute sich nicht, diese Punkte anzugehen. Und in der Zeit darauf, das fing auch parallel schon an, aber in der Zeit darauf entstanden wirklich Gemeinden nach biblischem Modell, die eben nicht mehr in diesen kirchlichen Strukturen waren, sondern die alles, auch die kirchliche Struktur, in Frage gestellt haben. Und das Ziel war wirklich, biblische Gemeinde zu leben, so wie es die Bibel eben sagt. Auch diese Phase besteht bis heute eben parallel zu Thyatira und Sardes. Und hier ist die Aussage, siehe, ich habe vor dir eine geöffnete Tür gegeben und niemand kann sie schließen. Eben ein Hinweis, dass Gott diese Gemeinden gebraucht für den Dienst, für die Verbreitung des Evangeliums. Dann haben wir ab 1900, Laodicea, kann man sagen, ist die Kirche des Abfalls. Über diese Gemeinde sagt der Jesus, siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Es ist die Gemeinde, in der Jesus nicht mehr ist. Er steht vor der Tür, er ist nicht in dieser Gemeinde gegenwärtig. Und das ist die Entwicklung, die wir seit 120 Jahren oder noch länger haben, wo die Bibel auf der einen Seite in Frage gestellt, es werden Grundlehren in Frage gestellt, oder es geschieht eine praktische Leugnung dieser Wahrheit, ohne dass sie theoretisch in Frage gestellt werden. Und da machen wir heute weiter, schauen uns diese praktischen Leugnungen an. Ich hatte das letztes Mal das schon erwähnt. Wir haben in verschiedenen Bewegungen, auch in verschiedenen Kirchen und Sekten, solche praktische Leugnungen, wo gesagt wird, ja, das ist das Wort Gottes. Und oft wird aber es nicht intensiv studiert. Oder es gibt zusätzliche Lehren, die eigentlich den Lehren des Wortes Gottes widersprechen. Obwohl die Bibel uns sagt, dass das Wort Gottes ausreichend ist, also dass das Wort Gottes selbst über sich sagt, ist, dass es ausreichend ist und dass wir dem nichts hinzufügen sollen und dass wir es studieren sollen und danach leben sollen. Ja, das ist ja die Aufforderung des Wortes selbst, dass wir da zu Hause sind im Wort und dass wir wirklich da Zeit verwenden, regelmäßig im Wort zu studieren und dadurch in der Erkenntnis Gottes zu wachsen. Das letzte Mal erwähnt hatte ich die Charismatik, wo das Wort durchaus vorhanden ist. Ja, man hat das Wort, aber es ist wirklich sehr oft der Fall, das Wort wird nicht ausführlich studiert. Man hat es lieber gern dabei, als wirklich sich damit zu beschäftigen. Warum? Weil man mehr auf diese erfahrungsmäßigen Dinge schaut, wie irgendwelche Offenbarungen, Prophetien, Träume, Visionen, diese Dinge haben in der Praxis einen höheren Stellenwert. Obwohl viele Charismatiker sagen werden, nein, natürlich muss man alles am Wort prüfen, erfolgt diese Prüfung in der Praxis nur sehr, sehr eingeschränkt. Und natürlich wird komplett ignoriert, dass die Bibel uns selbst sagt, dass der Kanon abgeschlossen ist und dass wir heute nicht in der Zeit der Propheten und Apostel leben. Ja, das war im ersten Jahrhundert die Zeit der Propheten und Apostel. das ist abgeschlossen und deswegen gibt es schon seit langem keine wahren Prophetien mehr. Was es natürlich gibt, sind falsche Prophetien, Prophetien vom Satan, und diese Dinge haben einen sehr großen Stellenwert. Es ist aber nicht nur so, dass es die Prophetien sind, die für viele wichtig sind, sondern es ist auch auf dem persönlichen Wandel, dass man ja ständig nach irgendwelchen Eindrücken und Dingen sucht, die man letztendlich praktisch über das Wort Gottes stellt. Und somit ist ein wichtiger Punkt in diesem Bereich einfach die Stellung des Wortes Gottes. Ja, wie wichtig und welchen Raum und welche Bedeutung hat das Wort Gottes wirklich in der Praxis? Nicht nur, dass man theoretisch sagt, ja, die Bibel ist meine Grundlage, sondern lebe ich auch danach? Und wir haben ähnliche Situationen bereits in Israel. Im Volk Israel gab es schon solche Situationen, wo das Wort Gottes nicht mehr den Raum hatte, den es haben sollte. Ich lese da eine Stelle aus Jesaja 8, ab Vers 19. Wenn sie euch aber sagen werden, befragt die Totenbeschwörer und Wahrsager, die flüstern und murmeln, so antwortet ihnen, soll nicht ein Volk sein Gott befragen oder soll man die Toten für die Lebendigen befragen? Zum Gesetz und zum Zeugnis, wenn sie nicht so sprechen, gibt es für sie kein Morgenrot. Also hier, das war ja ein Bereich, der immer wieder ein Problem war für das Volk Israel, Totenbeschwörer, Wahrsager, etwas, was die Völker vor Israel getan haben und wo Gott sie gewarnt hat, das auf keinen Fall zu tun, auf keinen Fall die Wahrsager zu befragen, die Totenbeschwörer zu befragen, die flüstern und murmeln. Und jetzt war wieder so eine Zeit gekommen, wo das im Vordergrund stand, anstatt den lebendigen Gott zu befragen, ging man eben zu den Totenbeschwörern, zu den Wahrsagern. Und das war natürlich etwas Spektakuläres. Ja, Wahrsager, Totenbeschwörer, die flüstern und murmeln. Das ist etwas, was spektakulär ist, was ja die Menschen von Natur aus anzieht. Die Antwort soll aber sein, zum Gesetz und zum Zeugnis. Ja, auch damals gab es ja schon das geschriebene Wort Gottes, natürlich nicht wie heute. Wir haben heute den kompletten Kanon. Damals gab es noch Propheten, wie zum Beispiel Jesaja. Aber auf die hat man nicht gehört. Also wenn Jesaja ermahnt hat, haben die wenigsten auf ihn gehört, auf die anderen Propheten auch nicht. Der Jesus sagt selbst, ihr habt die Propheten getötet. Das war die Reaktion des Volkes. Und auch das geschriebene Wort, ja, nachdem sie erleben sollten. Weil wenn Jesaja auftrat und sie ermahnte, was war dann die Ermahnung? Die Ermahnung war die, zum Gesetz und zum Zeugnis. Ja, ihr habt das Wort, ihr habt das Gesetz verlassen, geht zurück zum Gesetz und lebt danach. Nach dem mosaischen Gesetz. Und das war aber natürlich nicht so interessant, ja, wirklich jetzt hinzugehen und das Wort zu studieren und zu überlegen, was bedeutet das und was hat das für praktische Auswirkungen, ist nicht so interessant wie ja, ein Wahrsagegeist. Ja, das bedeutet einfach Action für die Leute. Und so sehen wir damals schon Parallelen zur heutigen Zeit. Ja. Wenn man heute einen Charismatiker sagt, du musst das Wort studieren und danach leben, das ist erstmal Anstrengung und Arbeit. Das heißt, ich muss wirklich Zeit verwenden und dieses trockene, in Anführungsstrichen, Wort studieren. Wenn aber jemand nach vorne kommt und sagt, ich habe für dich eine Prophetie, der Herr hat gesprochen, so spricht der Herr, das ist erstmal etwas, was wirklich ja, denjenigen, sagen wir mal, berührt und emotional anspricht, weil Gott hat ja jetzt genau zu mir gesprochen. Und ja, das ist das, wonach die Menschen suchen. Und das ist auch mit ein Grund, warum die charismatische Bewegung viele Menschen erreicht. Ja. Aber wir werden noch sehen, erreicht sie wirklich diese Menschen, dass sie gerettet werden, oder ist das nicht der Fall? Also auf jeden Fall ähnliche Situation. Und wir haben noch einen weiteren Vers, auch aus Jesaja, in Kapitel 29, Verse 13 bis 14. Weiter spricht der Herr, weil sich dieses Volk mit seinem Mund mir naht, und mich mit seinen Lippen ehrt, während es doch sein Herz fern von mir hält und ihre Furcht von mir nur angelerntes Menschengebot ist, siehe, so werde auch ich künftig mit diesem Volk wundersam, ja überaus wundersam und verwunderlich umgehen. Und die Weisheit seiner Weisen soll zunichte werden und der Verstand seiner Verständigen unauffindbar sein. Also welche Situation haben wir hier? Wenn wir nur Kapitel 8 anschauen, diese beiden Verse, könnte man meinen, ja gut, die befragen nicht mehr Gott, die haben mit dem lebendigen Gott nichts mehr zu tun, sondern die haben sich jetzt eben diesen Wahrsagern und Totenbeschwörern zugewendet. Aber Jesaja 29 macht es ganz klar. Sie haben sehr wohl noch den Namen des Herrn in ihrem Mund. Ja? Mit ihrem Mund loben sie den Herrn, loben sie den Gott Israels, aber das Herz ist fern von Gott. Und das, was sie tun, ist angelernt. Es ist angelerntes Menschengebot. Und auch hier sehen wir Parallelen zur heutigen Zeit. Ja, viele Menschen sagen, gelobt sei der Herr, gelobt sei Herr Jesus Christus. Also die haben sehr viel den Namen des Herrn Jesus im Mund. Aber auch hier muss man sagen, bei vielen, man kann natürlich nicht für jeden Einzelnen sprechen und das möchte ich auch nicht, aber bei vielen ist es einfach dieses Urteil und wird dieses Urteil Gottes eines Tages sein, das Herz ist fern von Gott. Und warum das so ist, sehen wir gleich im nächsten Vers, den wir betrachten werden. Es ist angelerntes Menschengebot. Ja, man kann auch lernen, preis den Herrn zu sagen, ohne wirklich eine Beziehung zum Herrn zu haben. Das kann man lernen. Man kann in einer Gemeinde emotional so angesprochen werden, ja, durch diese Dinge, die dort passieren, dass man meint, man hat eine Beziehung zum Herrn Jesus. Und man kann in jedem zweiten Satz dann sogar preis den Herrn sagen, aber wenn man mantraartig gewisse Dinge wiederholt, heißt das noch lange nicht, dass man rettenden Glauben hat, sondern die Praxis, die dann oft praktiziert wird, erinnert tatsächlich an die Mantras der fernöstlichen Religionen. Man könnte statt Jesus irgendeinen anderen Namen einsetzen. Es ist nicht der Herr Jesus der Bibel und das sehen wir gleich noch. Gott sagt hier, er wird wundersam mit diesem Volk umgehen und das bezieht sich natürlich damals auf das Volk Israel und das hat er auch getan. Eins der Dinge war natürlich, dass er Jesus Christus geschickt hat und das war auch etwas, was von der Mehrheit des Volkes eben abgelehnt worden ist, was sie nicht verstehen konnten. Jetzt wenden wir uns eben dieser Aussage aus dem Neuen Testament zu, nämlich Matthäus 7, Verse 21 bis 23. Und das sind jetzt Aussagen des Herrn Jesus. Nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird in das Reich der Himmel eingehen, sondern wer den Willen meines Vaters im Himmel tut. Viele werden an jenem Tag zu mir sagen, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen geweissagt und in deinem Namen Dämonen ausgetrieben und in deinem Namen viele Wundertaten vollbracht. Und dann werde ich ihnen bezeugen, ich habe euch nie gekannt, weicht von mir, ihr Gesetzlosen. Also hier sehen wir eine treffende Beschreibung dieser heutigen Zeit. Wenn wir diese Beschreibung anschauen, das ist genau eben das, was einen großen Stellenwert in der charismatischen Bewegung hat. Dämonen austreiben, Weissagen und Wundertaten vollbringen. Und das Interessante ist, dass der Herr Jesus nicht sagt, ja, ihr habt da ein bisschen etwas falsch verstanden, aber kommt in mein Reich, ja, ihr habt trotzdem an mich geglaubt, sondern er sagt hier ganz klar, ich habe euch nie gekannt. Also diese Verführer, die haben niemals eine Beziehung zum Herrn Jesus gehabt, obwohl sie das Ganze im Namen des Herrn Jesus getan haben, im Namen des Herrn Jesus Dämonen ausgetrieben, Wunder vollbracht und so weiter. Das haben sie alles getan und andere, die das gesehen haben, müssen gesagt haben, wow, das ist ja wirklich ein vollmächtiger Prediger des Wortes, ein wahrer Diener des Herrn Jesus. Und dabei sagt der Herr Jesus, ich habe euch nie gekannt. Und auch da natürlich muss ich dazu sagen, das ist nicht eine Aussage über jeden Einzelnen, sondern eine grundlegende Charakterisierung einfach, sagen wir mal, dieser Bewegung, so wie wir sie heute sehen. Man muss einfach sagen, wenn man das so betrachtet, welchen Stellenwert das Wort hat, ja, dass einfach ein Großteil nicht wirklich zum Herrn gehören kann, ohne dass man da jetzt genau einen Prozentsatz festlegen kann. Wenn wir andere Bibelstellen betrachten, dann sehen wir, dass der Herr treu ist. Ja, der Herr hat gesagt, dass seine Schafe seine Stimme hören. Deswegen, weil er treu ist, wird er einem wahren Gläubigen, der sich in solch einer Gemeinde befindet, wird er einwirken auf ihn, auf sein Gewissen, so dass er irgendwann diese Wahrheit erkennt. Auch da können wir natürlich nicht einen Zeitrahmen festlegen. Aber grundsätzlich, wenn jemand wirklich den Heiligen Geist hat, wird er sich nicht dauerhaft wohlfühlen in einer Gemeinde, wo dämonische Geister einfach am Wirken sind und das, was passiert, eben durch dämonische Geister geschieht. Wenn das eben nicht der Fall ist, ja, dann ist zu befürchten, dass diese Aussage eines Tages wirklich stattfinden wird. Ich habe euch nie gekannt, weicht von mir, ihr Gesetzlosen. Wie gesagt, bitte nicht auf jeden Einzelnen verstehen, denn es ist ja Tatsache, dass viele da rausgefunden haben, aber erstmal viele Jahre dort drin waren, ohne das zu erkennen. Paulus gibt uns da auch einige Erklärungen dazu. Er sagt in 2. Korinther 11, Verse 3 bis 4, ich fürchte aber, es könnte womöglich so, wie die Schlange Eva verführte mit ihrer List, auch eure Gesinnung verdorben und abgewandt werden von der Einfalt gegenüber Christus. Denn wenn der, welcher zu euch kommt, einen anderen Jesus verkündigt, den wir nicht verkündigt haben, oder wenn ihr einen anderen Geist empfangt, den ihr nicht empfangen habt, oder ein anderes Evangelium, das ihr nicht angenommen habt, so habt ihr das gut ertragen. Also hier sehen wir mehrmals andere, ja, und im Griechischen haben wir hier unterschiedliche Wörter. Wir haben erstmal einen anderen Jesus. Im Griechischen ist hier das andere, das verwendet wird, ein anderer gleicher Art. Ja, ein anderer Jesus gleicher Art. Wir haben dann einen anderen Geist anderer Art im Griechischen und ein anderes Evangelium anderer Art. Und das deutet eben darauf hin, dass viele Aussagen, die in dieser Bewegung durch diese Verführung über Jesus gemacht werden, aus der Bibel kommen. Also erstmal tatsächlich sich sehr biblisch anhören und deswegen in vielerlei Hinsicht dem Jesus gleichen, der uns in der Bibel geoffenbart ist, aber es ist doch ein anderer Jesus. Aber die Ähnlichkeit ist hier noch mehr gegeben, als jetzt bei dem, was danach kommt, nämlich der andere Geist und das andere Evangelium. Ein anderer Geist heißt wirklich ein anderer, ein in dem Fall natürlich in dem Zusammenhang, ein böser Geist, ein Geist, der in Verbindung eben mit dem Satan steht, der eben hier Raum gewinnen konnte und verbunden damit eben ein anderes Evangelium. Und das Vorhandensein eines anderen Geistes erklärt auch viele der Phänomene, denn man kann nicht sagen, wenn man schaut, was da so passiert mit Prophetien, die es tatsächlich gibt. Es gibt sehr viele falsche Prophetien, aber es gibt immer wieder einige Prophetien, die eintreffen. Und das kann dann nur von einem anderen Geist bewirkt sein. Und es gibt auch Phänomene, wo Kräfte am Wirken sind. Ja, wenn jemand sich auf den Boden wälzt und den Kopf gegen den Boden schlägt, unkontrolliert, ja, dann kann man das jetzt nicht in jedem Fall allein psychologisch erklären, sondern dann ist hier eben ein Hinweis auf einen anderen Geist, einen Geist anderer Art, der eben nicht so ist wie der Heilige Geist. Anderen Geist, den ihr nicht empfangen habt oder ein anderes Evangelium, das ihr nicht angenommen habt. Also anders als das, was vorher von Paulus verkündigt worden ist. Das andere Evangelium liegt schon mit daran, dass letztendlich ein anderer Jesus, auch wenn er sehr dem ähnelt, der in der Bibel eben offenbart ist, eben doch nicht der Herr Jesus der Bibel ist. Also man glaubt an einen anderen Jesus und damit verbunden an ein anderes Evangelium. Oft ist es das Wohlstandsevangelium, oft ist auch die Art und Weise, wie jemand zum Glauben kommt, anders, als wir es von der Bibel kennen. Also ich habe zum Beispiel mal jemand gesprochen, der hat gesagt, er war in der Gemeinde, da wurde das Evangelium verkündigt, dann ist er nach vorne gerufen worden, er kam nach vorne und dann hat er gespürt, physisch gespürt, wie das Blut Jesu ihn reingewaschen hat. Das war für ihn dann der rettende Glaube. Dazu kam natürlich, dass seine Hoffnung, die er hatte, sich auf diese Erfahrung gestützt hat. Er hat auf diese Erfahrung gestützt. Man stützt sich nicht mehr auf das, was geoffenbart ist, nämlich die Bibel sagt uns, der Jesus hat am Kreuz gelitten, er hat sein Blut vergossen und er hat das ein für alle Mal getan, was jetzt nicht unbedingt geleugnet wird von solchen Bewegungen. Aber wenn man fragt, worauf stützt du dein Heil? Woran glaubst du? Was denkst du, warum du in den Himmel eingehen wirst? Dann wird oft als Antwort kommen, ja, weil ich damals diese Erfahrung der Bekehrung auf diese Art und Weise gemacht habe. Also darauf stützt man sich, auf die Erfahrung. Das heißt es nicht, dass jeder Einzelne und jede einzelne Gemeinde das so lehrt, weil man muss natürlich auch sehen, dass diese Verführungsbewegung, die wir haben in der heutigen Zeit, sich von Ort zu Ort auch unterscheidet. Ja, da gibt es unterschiedliche Schwerpunkte und so weiter. Deswegen trifft das jetzt nicht auf jeden Einzelnen so zu. Aber es ist oft eben doch ein anderes Evangelium. Es ist verbunden damit, dass Wohlstand Evangelium in vielen Gemeinden, das besagt, wenn du an Jesus glaubst, zu Jesus kommst, dann wird alles besser, dein Leben wird besser, der Herr wird materiell dich reichlich segnen und solche Dinge. Paulus sagt dann eben weiter in Verse 13 bis 15, Denn solche sind falsche Apostel, betrügerische Arbeiter, die sich als Apostel des Christus verkleiden. Und das ist nicht verwunderlich, denn der Satan selbst verkleidet sich als ein Engel des Lichts. Es ist also nichts Besonderes, wenn auch seine Diener sich verkleiden als Diener der Gerechtigkeit. Aber ihr Ende wird ihren Werken entsprechend sein. Hier ganz klar wird erklärt, Satan selbst ist der Verführer, der als Engel des Lichts auftritt. Und seine Diener glauben tatsächlich, sie sind Diener der Gerechtigkeit. Auch das trifft nicht auf jeden Einzelnen zu, aber hier, die jetzt hier beschrieben werden, da trifft das eben zu. Sie fallen rein, sie werden verführt von dem Engel des Lichts und werden selbst zu Verführer von anderen. Und auch hier ist die Aussage, ihr Ende wird ihren Werken entsprechend sein. Also auch Paulus sagt nicht, ja, die werden trotzdem mal gerettet werden, haben halt viel Unheil angerichtet, sondern er sagt ganz klar, ihr Ende wird ihren Werken entsprechend sein. Und ich habe jetzt eben diese Dinge erwähnt, aber wenn wir die heutige Zeit anschauen, dann ist nicht nur die Charismatik da. Die Charismatik ist eine der größten Gefahren für die Gemeinden, weil viele wahre Christen auch darauf reinfallen. Aber wir haben auch viele Sekten, die sich verbreiten und andere Bewegungen, die die heutige Zeit einfach kennzeichnen. Und wir hatten gesehen, dass diese ganze Entwicklung hinführt zu einer Einheitskirche. Ja, es wird am Ende eine ökumenische Einheitskirche geben, eine weltweite Kirche. Und diese Einheitskirche wird nichts mehr anderes dulden. Sie wird massiv die wahren Gläubigen verfolgen und töten. Das kommt auch noch dazu. Und in dieser Entwicklung sind wir. Wir sehen weltweit ökumenische Bestrebungen, die sogar über das Christentum hinausgehen. Man möchte den Islam, den Buddhismus mit integrieren. Und da sehen wir, dass wir jetzt eben in dieser vorbereitenden Entwicklung sind. Und die Offenbarung sagt noch einiges mehr darüber, über diese Entwicklung. Das werden wir noch betrachten, wenn wir zu den entsprechenden Kapiteln kommen. Nun ist die Frage, wie ist der biblische Umgang mit dieser Entwicklung? Ein wichtiger Grundsatz ist natürlich, dass die Bibel unser Maßstab ist und nicht die Theologen und auch nicht die Erfahrung. Und die Bibel sagt uns erstmal grundsätzlich etwas voraus, nämlich im 2. Timotheus 3, Verse 12 bis 17. Und alle, die gottesfürchtig leben wollen in Christus Jesus, werden Verfolgung erleiden. Ja, das ist erstmal eine Aussage, die sich nicht so gut anhört wie kommt zu Jesus und es wird alles gut. Ja, alle, die gottesfürchtig leben wollen in Christus Jesus, werden Verfolgung erleiden. Also der Weg mit dem Herrn Jesus ist ein schwerer Weg, ein steiniger Weg und kein einfacher Weg. Das ist kein Sonntagsspaziergang, sondern das ist ein Weg, der wirklich etwas kostet. Alle, die gottesfürchtig leben wollen, werden Verfolgung erleiden. Das ist eine Voraussage, eine Verheißung für wahre Gläubige. Denn böse Menschen aber und Betrüger werden es immer schlimmer treiben, indem sie verführen und sich verführen lassen. Also auch hier diese Verführung wird zunehmen. Du aber, jetzt ist dieser Kontrast, was Timotheus tun soll. Er soll stattdessen in dem bleiben, was er gelernt hat. Du aber bleibe in dem, was du gelernt hast und was dir zur Gewissheit geworden ist, da du weißt, von wem du es gelernt hast, weil du von Kindheit an die heiligen Schriften kennst, welche die Kraft haben, dich weise zu machen zur Errettung durch den Glauben, der in Christus Jesus ist. Alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Belehrung, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes ganz zubereitet sei, zu jedem guten Werk völlig ausgerüstet. Was wir hier sehen, ist die Allgenügsamkeit der Schrift. In dem sollen wir bleiben, in dieser Schrift, in diesem Wort. Und das Wort hat die Kraft zur Errettung, nämlich durch den Glauben, der in Christus Jesus ist. Und die Schrift ist auch nützlich zu all diesen Dingen, zur Belehrung, Überführung, zur Rechtweisung, Erziehung in der Gerechtigkeit. Und das Schöne an diesem Vers ist, es heißt hier, damit der Mensch Gottes ganz zubereitet sei, zu jedem guten Werk völlig ausgerüstet. Dadurch sehen wir, die Bibel ist völlig ausreichend, um uns zuzurüsten. Wir brauchen dazu nur die Bibel, nur die Schrift, keine zusätzlichen Offenbarungen, keine Erfahrungen, die wir über das Wort stellen, sondern die Schrift reicht aus. Natürlich leben wir Und in unserem Leben, in unserem Wandel haben wir Erfahrungen, aber die Erfahrungen sind alle dem Wort untergeordnet und nicht umgekehrt. Und tatsächlich ist es in solchen Bewegungen oft so, es steht erst die Erfahrung, irgendein Phänomen, und dann sucht man Bibelverse, um das zu rechtfertigen. Also es ergibt sich nicht aus der Bibel heraus, sondern es ist andersrum. Man sucht einfach, ob irgendeine Bibelstelle sich so ein bisschen so ähnlich anhört, wie das, was man gerade erlebt hat. Und damit rechtfertigt man das dann. Aber wir haben hier das Wort, und das Wort rüstet uns aus zu jedem guten Werk. Es reicht aus. Natürlich ist es klar, dass dieses Element da sein muss, ja, dass wir die Errettung, das Heil haben. Ja, uns bringt es nichts, die Bibel zu studieren, wenn wir das Evangelium nicht verstanden haben und nicht angenommen haben. Aber die Bibel sollte uns genau eben dahin führen, dass wir rettenden Glauben haben. Und wenn wir rettenden Glauben haben, dann haben wir eben die Bibel, die uns ausrüstet und ja, die uns zubereitet zu jedem guten Werk. Und was natürlich auch klar ist, und das sagt ja uns auch die Bibel selbst, dass der Heilige Geist eben wirkt in uns, er wohnt in uns, er ist immer bei den Gläubigen und er wirkt eben in Übereinstimmung mit seinem Wort. Das Wort Gottes ist ja inspiriert worden durch den Heiligen Geist. Deswegen kann es niemals sein, dass der Heilige Geist heute etwas offenbart, was im Widerspruch zu dem Wort Gottes steht. Weil der Heilige Geist ist der Geist der Wahrheit und er wird sich niemals widersprechen. Dann 1. Korinther 4, Vers 6. Und es ist interessant, dass Paulus genau das zu den Korinthern sagt. Die Gemeinde in Korinth war eine Gemeinde, die einen sehr starken Schwerpunkt auf das Spektakuläre gelegt hat. Ja, auf die Gaben, wo sich etwas getan hat, wo etwas sichtbar war, wo etwas ja wirklich emotional angesprochen hat. Und genau dieser Gemeinde sagt er, 1. Korinther 4, Vers 6, das aber, meine Brüder, habe ich auf mich und Apollos bezogen, um euretwillen, damit ihr an uns lernt in eurem Denken, nicht über das hinauszugehen, was geschrieben steht, damit ihr euch nicht für den einen auf Kosten des anderen aufbläht. Also das heißt, wir sollen in unserem Denken nicht über das hinausgehen, was geschrieben steht. Wir haben das Wort und es steht uns nicht zu, über das Wort hinauszugehen. Nicht einmal im Denken, geschweige denn in der Verkündigung. Das ist etwas, was wir lernen müssen. Und wenn wir eine Erfahrung haben, die sich nicht mit dem Wort Gottes deckt, dann müssen wir bereit sein, anzuerkennen, dass diese Erfahrung nicht von Gott sein kann und das wirklich dem Herrn hinzulegen. Wir sollten nicht umgekehrt vorgehen und sagen, das habe ich erlebt und jetzt schaue ich mal, ob ich das irgendwie mit dem Wort Gottes rechtfertige. Da gibt es ein Beispiel. Ich denke mal, viele von euch kennen das Buch »Ich rede mehr als ihr alle« in Zungen. Der Autor erwähnt ein Beispiel, wo eben ein Pastor mit einem Pfingstler spricht, der eben die Zungenrede verteidigen wollte. Und dieser Pastor hat sehr gut aus dem Wort eben bewiesen, dass es aufgehört hat. Ja, der richtige Ausdruck ist sowieso Sprachenrede. Und er hat ihm bewiesen, dass die Sprachenrede aufgehört hat. Und der andere konnte das nicht widerlegen. Ja, am Ende hat er die Bibel zugemacht und hat gesagt, ja, vom Wort Gottes her hast du recht. Aber meine Erfahrung lehrt mich was anderes. Und so sollten wir natürlich nicht mit dem Wort umgehen. Also erstmal das Wichtige, die Bibel ist der Maßstab. Wie gehen wir um, wenn wir mit jemand konfrontiert sind, der verführt ist und selbst ein Verführer ist? Da spricht die Bibel erstmal von der Ermahnung in Sanftmut. Das ist natürlich ein ganz wichtiger Punkt. 2. Timotheus 2, Verse 24 bis 26. Ein Knecht des Herrn aber soll nicht streiten, sondern milde sein gegen jedermann, fähig zu lehren, standhaft im Ertragen von Bosheiten. Er soll mit Sanftmut die Widerspenstigen zurechtweisen, ob ihnen Gott nicht noch Buße geben möchte, zur Erkenntnis der Wahrheit und sie wieder nüchtern werden aus dem Fallstrick des Teufels heraus, von dem sie lebendig gefangen worden sind für seinen Willen. Also wir sehen natürlich erstmal, wie drastisch Paulus diese Situation beschreibt. Er sagt, sie sind lebendig gefangen worden für seinen Willen, für den Willen des Widersachers. Und diese Ermahnung in Sanftmut soll dazu dienen, ob es nicht etwa möglich ist, ob Gott ihnen nicht etwa noch Buße geben möchte. Hier sehen wir natürlich auch, diese Buße ist ein Werk Gottes, ein Werk des Herrn. Er gibt Buße, er führt zur Buße. Aber die Ausdrucksweise zeigt auch, dass die Wahrscheinlichkeit jetzt nicht besonders hoch ist. Ja, es wird so ausgedrückt, ob Gott ihnen etwa Buße geben möchte. Aber auch wenn das so ist, soll man nicht von vornherein die Hoffnung aufgeben, sondern eben wirklich diese Ermahnung in Sanftmut praktizieren und auffordern, darüber nachzudenken. Wenn es aber natürlich dann so ist, dass diese Ermahnung abgelehnt wird und es wird deutlich, derjenige will nur weiter seine Lehren verbreiten, dann lehrt eben die Bibel, dass wir eine Verantwortung haben. Und zum einen haben wir eine Verantwortung, jeder Einzelne. Ja, das bezieht sich jetzt nicht auf die Gemeinde, sondern auf die Verantwortung jedes Einzelnen. Wie geht ihr mit jemandem um, der zum Beispiel zu euch nach Hause kommt? Und genau diese Situation beschreibt Johannes im 2. Johannesbrief, Verse 7 bis 11. Denn viele Verführer sind in die Welt hineingekommen, die nicht bekennen, dass Jesus Christus im Fleisch gekommen ist. Das ist der Verführer und der Antichrist. Seht euch vor, dass wir nicht verlieren, was wir erarbeitet haben, sondern vollen Lohn empfangen. Jeder, der abweicht und nicht in der Lehre des Christus bleibt, der hat Gott nicht. Wer in der Lehre des Christus bleibt, der hat den Vater und den Sohn. Wenn jemand zu euch kommt und diese Lehre nicht bringt, den nehmt nicht auf ins Haus und grüßt ihn nicht. Denn wer ihn grüßt, macht sich seiner bösen Werke teilhaftig. Also hier sehen wir eine Aussage, die erstmal sehr hart klingt. Die steht natürlich nicht im Widerspruch zu dem, was wir gerade gelesen haben, weil diese Ermahnung, die muss natürlich erstmal versucht werden. Wenn aber deutlich wird, derjenige beharrt in seinen falschen Lehren und möchte diese weiter eben verkündigen und verbreiten, dann sollen wir auf Distanz gehen. Und das Grüßen bezieht sich hier auf den Friedensgruß. Ja, es bezieht sich nicht auf ein Hallo, sondern auf einen Friedensgruß, ein spezieller Gruß, den man eben Geschwistern zuteil werden lassen hat. Und ja, man soll denjenigen nicht grüßen, wie man einen Bruder oder eine Schwester grüßen würde. Und man soll ihn nicht aufnehmen. Ja, das heißt, hier, wer ihn grüßt, also wer ihm diesen Gruß zuteil werden lässt, diesen besonderen Friedensgruß, der macht sich seiner bösen Werke teilhaftig. Also hier geht es wirklich darum, ja, persönlich sich abzusondern, persönlich sich zu distanzieren und so jemanden nicht noch aufzunehmen. Und natürlich im Zusammenhang steht da auch das Aufnehmen, um denjenigen zu unterstützen in seinem Dienst. Also der Dienst, den derjenige tut, darf in keinster Weise unterstützt werden. Denn viele Gläubige waren darauf angewiesen, dass sie bei anderen Gläubigen unterkamen, wenn sie zum Beispiel woanders hingingen, um das Evangelium zu verkündigen. Die Gaststätten, die Herbergen, die waren oft so verrucht und ein so schlechter Ort zum Bleiben, dass man eben schaute, dass man bei Gläubigen unterkam, wenn man woanders hinging, um das Evangelium zu verkündigen. Und somit bedeutet dieses Aufnehmen eben auch ein Unterstützen von dem Dienst der Verführer. Und davor warnt eben die Bibel ganz klar. Und das ist die Verantwortung jedes Einzelnen. Da ist jeder von euch gefragt, zu unterscheiden und das zu beurteilen. Dann hat natürlich auch die Gemeinde eine Verantwortung. In Galater 1, Verse 8 bis 9 lesen wir Folgendes. Aber selbst wenn wir oder ein Engel vom Himmel euch etwas anderes als Evangelium verkündigen würden, als das, was wir euch verkündigt haben, der sei verflucht. Wie wir zuvor gesagt haben, so sage ich auch jetzt wiederum, wenn jemand euch etwas anderes als Evangelium verkündigt, als das, was ihr empfangen habt, der sei verflucht. Im griechischen Anathema, unberührbar. Also hier sehen wir, wie schlimm es von Paulus eingeordnet wird, wenn jemand ein falsches Evangelium verkündigt. Er sagt nicht, ist zwar schade. Nein, er sagt, der sei verflucht, der sei Anathema. Das heißt, so jemand darf nicht in der Gemeinde geduldet werden. Die Gemeinde hat die Verantwortung, hier zu handeln und so jemand aus der Gemeinde auszuschließen und somit praktisch auch die anderen in der Gemeinde zu schützen. Das hat auch Paulus gesagt, der gesagt hat, dass böse Wölfe kommen werden und die Herde nicht schonen werden. Er hat das vorausgesagt und ganz klar hier die Verantwortung der Ältesten aufgezeigt, hier für Ordnung zu sorgen und dieser Verantwortung gerecht zu werden, eben die Schafe, die Herde zu schützen. Und deswegen ist es auch wichtig, wenn wir jetzt Laodicea behandeln, dass ich auch diese Dinge zu euch sage, damit auch ihr praktisch daran erinnert werden, in welcher Zeit wir sind und er wirklich auch biblisch handelt und biblisch mit dieser Situation umgeht. Es ist nicht so, dass es Spaß macht, über dieses Thema zu predigen, in keinster Weise. Ich predige lieber über das, was uns alle erbaut, was uns erfreut. Aber es gibt durchaus von der Schrift her die Notwendigkeit, das auch zu behandeln von Zeit zu Zeit. Ein weiterer Punkt ist die Verantwortung der Gläubigen, wenn die Gemeindeleitung verführt wird. Also wie geht man um, wenn eine Gemeinde von der Leitung her verführt ist oder ein Kreis, Hauskreis, wie auch immer, den man vielleicht besucht, welche Verantwortung hat man dann? Auch hier gilt natürlich der Grundsatz, erstmal das Gespräch suchen, erstmal ermahnen. Aber dann haben wir den etwas längeren Abschnitt aus 2. Korinther 6, Verse 14 bis 18. Zieht nicht in einem fremden Joch mit Ungläubigen, denn was haben Gerechtigkeit und Gesetzlosigkeit miteinander zu schaffen? Und was hat das Licht für Gemeinschaft mit der Finsternis? Wie stimmt Christus mit Belial überein? Oder was hat der Gläubige gemeinsam mit dem Ungläubigen? Wie stimmt der Tempel Gottes mit Götzenbildern überein? Denn ihr seid ein Tempel des lebendigen Gottes, wie Gott gesagt hat, ich will in ihnen wohnen und unter ihnen wandeln und will ihr Gott sein, und sie sollen mein Volk sein. Darum geht hinaus von ihnen und sondert euch ab, spricht der Herr, und rührt nichts Unreines an. Und ich will euch aufnehmen, und ich will euch ein Vater sein, und ihr sollt mir Söhne und Töchter sein, spricht der Herr, der Allmächtige. Also hier sehen wir eine Unvereinbarkeit zwischen Christus und Belial. Und dadurch sehen wir, dass wir das nicht dulden können, wenn so etwas passiert. Wenn wir uns diese Situation anschauen, die Gemeindeleitung wird verführt, aber es sind vielleicht noch viele wirkliche Gläubige. Wenn wir das Gespräch gesucht haben und wirklich das vom Wort aufgezeigt haben und es sich nichts tut, dann sind wir aufgefordert, solch eine Gemeinde zu verlassen oder solch einen Kreis zu verlassen, nämlich uns abzusondern. Und das ist ganz klar das biblische Gebot der Absonderung. Manchmal hört man ja von Gläubigen, die sagen, ich bin in einer Gemeinde, die ist verführt, aber ich bete jetzt schon seit Jahren, dass sich etwas zum Besseren verändert. Und das ist aber nicht das, was uns die Bibel sagt, sondern die Bibel sagt uns, dass wenn eine Gemeinde verführt ist, dass wir dann uns absondern sollen. Wir haben eine Verantwortung hier vor Gott, das zu tun. Natürlich ist es die Frage, wie stark ist diese Verführung und gibt es Lichtblicke, gibt es eine Entwicklung offensichtlich, die doch wieder in die richtige Richtung geht, das ist natürlich dann im Einzelfall zu beurteilen und kann man jetzt nicht generell sagen. Aber hier, wenn solch eine Situation dann irgendwann geschaffen wird, dass Licht Gemeinschaft hat mit der Finsternis, dass zum Beispiel eine Gemeinde wirklich die Charismatik reingelassen hat, es einige gibt, die in Zungen reden, andere, die vielleicht Prophetien weitergeben, aber ein anderer Teil der Gemeinde sagt, das finde ich gar nicht gut und wir beten, dass das aufhört, das wäre eine Situation, die man als Gläubiger so nicht akzeptieren sollte, sondern dann muss man einfach Konsequenzen ziehen. Wenn wir jetzt was anderes anschauen, zum Beispiel manche kommen in der katholischen Kirche oder in der evangelischen Kirche zum Glauben und sagen, ich bleibe jetzt da drin, weil ich will meine Kirche verändern, dann ist aber auch diese Situation hier gegeben oder oft gegeben, wie stimmt der Tempel Gottes mit Götzenbildern überein? Es sind viele Irrlehren da und es ist so, dass dieser Kampf, wenn nicht gerade der Pastor oder Pfarrer zum Glauben kommt, ein Kampf gegen Windmühlen ist. Und ein Kampf ist so vom Wort Gottes nicht unser Auftrag. Genau, eben hier diese Aufforderung zur Absonderung und die Verheißung, ich will euch ein Vater sein und ihr sollt mir Söhne und Töchter sein, spricht der Herr, der Allmächtige. Er möchte eben eine heilige Gemeinde, nicht eine durchmischte Gemeinde, sondern eine Gemeinde, die sich durch Heiligkeit auszeichnet. Das bedeutet jetzt nicht, dass nicht der Einzelne Schwächen hat. Jeder hat Schwächen, jeder Gläubige hat zu kämpfen mit der Sünde sein Leben lang, solange er hier auf der Erde ist. Aber hier geht es ganz klar um das Dulden, um das Stehenlassen von falschen Lehren oder Praktiken. Und da gilt es einfach dann, dem Herrn treu zu sein. Er möchte, dass wir ihm treu sind und dass wir uns treu auf seine Seite stellen, dass wir nicht auf beiden Seiten hinken, wie es beim Volk Israel oft der Fall war. Und deswegen kommen wir hier nochmal zurück auf diesen Aufruf zur Buße. Hier ist jeder aufgefordert, sich zu prüfen, ob das, was er tut und praktiziert, wirklich mit dem Wort übereinstimmt und mit der Treue zum Herrn übereinstimmt. Und wir werden das, weil das ja genau unser Sendschreiben ist, noch genauer betrachten. Er sagt hier, So sei nun eifrig und tue Buße. Und dann die Aussage, siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Eben die Aufforderung, Buße zu tun, wirklich umzukehren und zurückzukehren zum Wort oder vielleicht das erste Mal sich wahrhaft dem Wort Gottes zuwenden und das Heil dort zu suchen und dort zu finden. So, zum Abschluss möchte ich wie letztes Mal das Wesentliche nochmal weitergeben, da wir uns jetzt viel mit dem beschäftigt haben, was falsch ist, was schief läuft. Es ist doch wichtig, zurückzukommen zu dem, was richtig ist, was gut ist. Und wir haben den Vers schon gesehen in Judas Vers 20. Erbaut euch auf euren allerheiligsten Glauben und betet im Heiligen Geist. Und passend dazu 1. Timotheus 3, Vers 16. Und anerkannt groß ist das Geheimnis der Gottseligkeit. Gott ist geoffenbart worden im Fleisch, gerechtfertigt im Geist, gesehen von den Engeln, verkündigt unter den Heiden, geglaubt in der Welt, aufgenommen in die Herrlichkeit. Ja, diese wunderbare Wahrheit, dass Jesus wirklich in diese Welt gekommen ist. Er ist Mensch geworden und von der Bibel wissen wir, er ist wahrer Mensch und er ist auch wahrer Gott. Er hat nicht aufgehört, Gott zu sein, als er Mensch wurde, aber er wurde trotzdem wahrer Mensch. Und das tat er, er kam in diese dunkle Welt, in diese gefallene Welt, um eben das Erlösungswerk zu verbringen. Das hat er getan, wurde aufgenommen, wie es hier heißt, in die Herrlichkeit. Das Erlösungswerk, das sehen wir hier in 1. Johannes 4, Vers 10. Darin besteht die Liebe, nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und seinen Sohn gesandt hat als Sühnopfer für unsere Sünden. Obwohl diese Welt sich entfernt hat von Gott, obwohl diese Welt gefallen ist, hat Gott trotzdem seinen geliebten Sohn geschickt. Er hat ihn in diese Welt geschickt, um das Sühnopfer für unsere Sünden zu sein, wie es hier heißt, um sein Leben eben für uns zu lassen. Und das ist doch eine Wahrheit, eine Tatsache, die uns immer wieder erfreuen darf. Und das sollte natürlich auch im Vordergrund stehen. Im Vordergrund sollte nicht da stehen, was woanders schief läuft oder was andere für falsche Dinge verkündigen. Wir müssen darüber Bescheid wissen, weil wir damit konfrontiert sind immer wieder. Aber im Vordergrund sollten diese erbaulichen Wahrheiten stehen, nämlich dieses große und wunderbare Erlösungswerk unseres geliebten Herrn und Heilandes Jesus Christus, der wirklich an unsere Stelle gegangen ist, der uns so sehr geliebt hat, dass er tatsächlich sein Leben für uns gelassen hat. Und genau diesen Herrn sollen wir erwarten. 1. Thessalonicher 1, Verse 9 bis 10. Denn sie selbst erzählen von uns, welchen Eingang wir bei euch gefunden haben und wie ihr euch von den Götzen zu Gott bekehrt habt, um dem lebendigen und wahren Gott zu dienen und um seinen Sohn aus dem Himmel zu erwarten, den er aus den Toten auferweckt hat, Jesus, der uns errettet vor dem zukünftigen Zorn. Ja, wir sehen hier diese Umkehr, die hier beschrieben wird, von den Götzen zu Gott. Ja, vorher waren sie hingezogen zu den Götzen, sagt die Bibel auch an anderer Stelle, und sie haben sich von den Götzen zu Gott bekehrt. Und das ist ein Unterschied. Und jetzt dienen wir dem lebendigen und wahren Gott. Und wir tun diesen Dienst für den Herrn in der Erwartung des Sohnes Gottes. Ja, wir erwarten ihn aus dem Himmel. Und das sollte für jeden von uns eine reale Erwartung sein, dass wir wirklich jederzeit mit seinem Kommen rechnen. Er kann jederzeit kommen, um uns zu sich zu holen, dass wir wirklich in dieser realen Erwartung leben und uns darauf freuen und in dieser Erwartungshaltung den Dienst für ihn tun. Wir wissen, wir sind noch eine kurze Zeit hier auf dieser Erde, eine sehr kurze Zeit, und dann kommt der Herr, um uns zu sich zu holen. Und in dieser kurzen Zeit sollen wir bestrebt sein, ihm zu dienen, so wie es uns die Schrift sagt, in Übereinstimmung mit der Schrift und Frucht zu bringen für die Herrlichkeit, ja, damit sein Name verherrlicht wird. Das heißt hier, der uns errettet vor dem zukünftigen Zorn. Und wir wissen, und wir haben das gesehen, die Gemeinde ist nicht zum Zorngericht bestimmt, sondern der Herr hat der Gemeinde verheißen, sie zu erretten. Deswegen erwarten wir nicht den Zorn Gottes, auch nicht den Zorn, der kommt in der Trübsalszeit, sondern wir freuen uns, dass er kommt, um uns zu sich zu nehmen, damit wir da sind, wo er ist. Wenn wir in die Zukunft schauen, dann schauen wir also nicht in eine negative Zukunft, in eine dunkle Zukunft, sondern wenn wir in die Zukunft schauen, dann freuen wir uns, dass er kommt, um uns zu sich zu nehmen. Dann schauen wir dem Herrn entgegen. Wir erwarten ihn Und in dieser Zwischenzeit dienen wir ihm. Natürlich, und das hatten wir gesehen, kann dieser Weg bis dahin durch Verfolgung geprägt sein, weil das ist eine Verheißung, die uns die Bibel gibt. Aber in dem allen hat der Herr uns zugesagt, bei uns zu sein, bis an das Ende der Weltzeit. Vielen Dank.